NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Wir beginnen heute eine neue Lesereihe in 13 Folgen. 18. Stock von Sarah Gmür. Schon mit ihrem ersten Roman Charisma hat die gebürtige Schweizerin 2012 für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Sprache, so schrieb damals der Spiegel, knalle, schön und fett wie ein schneller Beat. Das passte, denn in dem Roman ging es um eine Rapperin. Und Gmür, selbst Rapperin und außerdem ausgebildete Schauspielerin, wusste genau, wovon sie schrieb. In ihrem neuen Roman 18. Stock lädt sie nun ein, eine ganz andere, auch ihr bis dahin fremde Welt kennenzulernen, die der Plattenbauten und alleinerziehenden Mütter in Berlin Lichtenberg. Niemand scheint sich für diese Frauen zu interessieren. Sie müssen allein klarkommen, egal ob sie von Bürgergeld leben, große Träume haben, wie die Hauptfigur Wanda, oder sogar einen Partner mitversorgen müssen. Zimperlich dürfen sie in keinem Fall sein. Entsprechend schroff ist auch dieser Roman manchmal in seinem Ton. Gleichzeitig von großer Zärtlichkeit, vor allem mit Blick auf die Kinder. 18. Stock von Sarah Gmür wird ungekürzt vorgelesen von der Schauspielerin Nina Reitmeier.
Das Haus schwankt. Der Beton bewegt sich im Wind wie die Krone einer Pappel. Das Hochhaus taumelt bei jedem Windstoß, als wäre es besoffen. Ich wohne im 18. Stock. Unten vertrocknen die Bäume am Straßenrand. Jeden Tag ein neuer Hitzerekord, als gäbe es etwas zu gewinnen. Der Straßenbelag schmilzt unter der sengenden Sonne. Reifenabdrücke und ausgefahrene Spuren ziehen sich wie Muster über die Frankfurter Allee. Der Teer bleibt wie Kaugummi an den Reifen kleben und die Hunde der Obdachlosen verbrennen sich die Pfoten am Asphalt. Die Wohnung läuft über meinen Onkel. Eine asbestgraue Zwei-Zimmer-Wohnung mit faserigem Schimmelpilz unter dem Waschbecken. Aber er denkt, er habe hier ein Kronjuwel und erzählt seinen Freunden in Krakau von seiner Zweitwohnung in Berlin mit Aussicht auf den Fernsehturm. Der Hausnazi im 6. Stock hat sich die Fenster mit Deutschlandflaggen zugehängt. Er hat wie alle hier einen alten Mietvertrag und sich wie Ungeziefer eingenistet. Man kriegt ihn nicht mehr raus. Der Lift ist entweder defekt oder voller Sperrmüll. Die Leute stellen alte Röhrenfernseher und durchgebumste Matratzen rein, zu verschenken, und hoffen, dass irgendjemand den Müll aus dem Fahrstuhl in die Wohnung zieht. Kali hat Schnupfen. Kranke Kinder sind pflegeleicht wie eine Katze. Sie sind warm und weich und schlafen den ganzen Tag. Die schreien nicht herum und machen nichts kaputt. Eileens Mama bringt Hühnerbrühe vorbei. Hühnchen sei kein Fleisch, sagt sie. Dabei hat sie selbst das Blut abgewaschen und das Fleisch vom Knochen gelöst. Aber am Ende, wenn die Küche in schwülen Dampf getaucht ist, dass es bis ins Treppenhaus riecht und einem das Wasser im Mund zusammenläuft, erinnert nichts mehr an die gebrochenen Flügel und Beine, die Druckstellen und die Blutergüsse. Dann ist es kein Tier mehr. Dann ist es nicht mal mehr Fleisch. Kali rührt die Brühe nicht an. Die Luft ist stickig und die Vorhänge zugezogen wegen der Mittagshitze, die sich über den ganzen Tag zieht. Ich hätte heute ein Casting. Aber man kann ein 5-jähriges Kind nicht allein zu Hause lassen, nicht mal, wenn es die ganze Zeit schläft. Und ich will auch nicht ständig Eileens Mama fragen, ob sie auf Kali aufpassen kann. Sie verdreht jedes Mal die Augen, wenn ich Casting sage. Sie sagt, ich solle besser mal was Ordentliches machen. Der Zug sei abgefahren, sie sei doch nur ehrlich. Schauspielerin sei eh gar kein richtiger Beruf. Hartz IV ist auch kein Beruf, möchte ich ihr antworten. Aber ich beiße mir auf die Zunge und sage nichts. Auf dem Couchtisch liegen Essensreste von gestern Abend und klebrige Taschentücher. Der Fernseher läuft und Kali hockt mit schweren Augen auf dem Sofa mit einer Styroporbox auf dem Schoß und isst kalte Kartoffelecken. Sie sagt, sie habe Kopfschmerzen. Ich setze mich zu ihr und streichle ihren warmen Körper. Dr. Haus hat ihr Nasentropfen für die Nacht verschrieben. Ich hatte ihn wegen seines Namens ausgesucht. Aber er ist nicht Dr. Haus. Er ist ein ganz gewöhnlicher Kinderarzt, der nicht einmal einen Arztkittel trägt und nach kaltem Kaffee riecht. Kali legt sich hin und unter ihrem Kopf bildet sich eine Pfütze. Als würde sie auslaufen, als hätte ihr Ohr ein Leck. Ihr Kissen ist nass. Ich hebe sie hoch und renne rüber zu Eileens Mama. Sie wohnt am Ende des Flurs. Ihre Tür ist die mit der Deko. Sie steht mit plattgelegenen Haaren am Hinterkopf im Türrahmen und sagt, Kinder hätten ständig was mit den Ohren. Der Schnodder müsse raus, dann lasse der Druck nach. Sie war mal in der Pflege und hat eine Kinderapotheke zu Hause. Apotheke klingt aufregender, als es ist. Es ist nur eine weiße Kiste mit einem roten Kreuz drauf, vollgestopft mit Fieberzäpfchen, Mullbinden, Wundsalben und Tabletten in allen Farben. Sie wühlt sich durch die Medikamente und ihre Augen funkeln dabei wie schwarze Hämatite. Sie liebt es, gebraucht zu werden. Sie packt mir eine ganze Tüte voll mit Aspirin-Komplex und sagt, ich solle mir keine Gedanken machen. Wenn alles draußen sei, brauche Kali später wenigstens keine Paukenröhrchen. Kali schläft vor dem Fernseher ein, noch bevor sich das Aspirin im Wasser aufgelöst hat. Der Fernseher flackert lautlos vor sich hin und die bunten Trickfilmfarben nehmen der Wohnung das Grau. Ich habe mir mein Leben anders vorgestellt. Ganz anders. Ich wollte nie so werden wie die anderen hier. Ich wollte nie eine von ihnen sein, mit plattgedrückten Haaren vom vielen Fernsehen. Ich räume den Müll vom Sofatisch in die Küche und lasse ihn neben dem Spülbecken liegen. Es ist ganz still. Nur das milchige Wasser sprudelt wie Kohlensäure vor sich hin. Schade um die Medizin. Ich trinke das Glas auf Ex. Vielleicht betäubt Aspirin ja auch Gedanken. Kalis Trommelfell ist stecknadelgroß verletzt. Dr. Haus hat ihr Paracetamol und Ibuprofen im Wechsel verschrieben, alle 4 Stunden. Er meinte, Antibiotika gebe man bei einer Mittelohrentzündung nur noch selten. Sie heile in den allermeisten Fällen von selbst ab. Eileens Mama hatte recht. Durch die Verletzung konnte alles abfließen und über die Schmerzen legte sich eine schorfige Kruste. Kinder sind nicht nachtragend. Sie vergessen den Schmerz, sobald er weg ist, und nur die karamellfarbenen Flecken auf dem Sofa erinnern an das triefende Ohr. Der Lärm aus dem Innenhof hallt bis nach oben. Ein Grundrauschen aus Lachsalven und Beleidigungen. Das ganze Haus ist draußen. Der 100. Lockdown ist vorbei. Die Pandemie ist fast vergessen oder sie haben nie daran geglaubt. Niemand weiß mehr, was man darf und was nicht. Man hat schon lange den Überblick verloren. Die Kitas sind wieder offen, haben aber kein Personal. Jeder macht wieder, was er will. Und man redet übers Wetter und über die Kinder. Aber auf keinen Fall über Viren, weil immer jemand dabei ist, der hinter eine weltweite Verschwörung gekommen ist und eifrig finstere Theorien propagiert. Kali will in den Hof. Die Jungs aus dem Block spielen Fußball gegen die Hauswand und Eileens Mama sitzt wie ein Bademeister auf einem Campingstuhl und hält Wache. Seit im Hof ein Mann masturbiert hat, lassen wir die Kinder nicht mehr allein runter. Esther ist sich sicher, dass es der Hausmeister war. Man habe ja gesehen, wie der drauf ist, als im Hof die tote Taube lag. Die Kinder seien heute noch traumatisiert davon. Die hätten das arme Ding beerdigen wollen, Abschied nehmen. Da sei er angestampft gekommen und habe mit schmalen Augen gemurrt, das ist kein Vogel, das ist Hausmüll. Dann habe er sich eine Plastiktüte über die Hand gestülpt, die Taube in die schwarze Mülltonne geschmissen und sich gefreut wie ein Schnitzel. Eileens Mama schüttelt den Kopf. Nee, der war's nicht. Es sei bestimmt ein Vater gewesen, der sich im Hof einen runtergeholt habe. Väter seien die Schlimmsten, sagt sie. Wenn zu Hause nichts mehr läuft, kommen sie auf komische Gedanken. War ja klar, sage ich. Die Frauen sind schuld. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Du hast gesagt, wenn zu Hause nichts mehr läuft. Ich weiß, was ich gesagt habe, sagt Eileens Mama. Ach, Mädels, sagt Esther, es kann doch jeder gewesen sein, Männer sind alle gleich. Alle nicken, auch Ming. Ihr Typ steht oben am Fenster und raucht. Sie küssen sich schon lange nicht mehr, nur flüchtig auf den Mund mit geschlossenen Lippen. Eileens Mama schaut kurz hoch. Ein Kind reiche ihr, stöhnt sie. Sie habe lange genug ihren Ex durchgefüttert. Kinder, Haushalt, Stunden schrubben und dann soll auch noch gekocht werden. Nee, da mache sie nicht mehr mit. Das Wetter zieht sich zu. Im Hof staut sich die Hitze. Die Luft drückt, sie strotzt vor Feuchtigkeit. Frank ruft an, mein Agent. Sein Büro liegt in Kreuzberg, mit Hunden unter dem Schreibtisch und einer Katze, die den ganzen Tag in der Sonne brät. Er kennt Gott und die Welt, die Typen von der Straße und die Stars und hat mich schon durch die Küche auf Filmpartys geschleust. Frank redet wie ein Zuhälter. Er nennt mich eines seiner Pferdchen, die er am Laufen hat, und lacht dabei so breit, dass man es ihm nicht übel nehmen kann. »Die Beulwitz«, schnauft er ins Telefon. »Du bist zum Casting eingeladen. Romanverfilmung, was ganz Großes.« »Fick dich«, lache ich. »Undine Beulwitz castet schon ewig. Das Ding ist bestimmt längst abgedreht.« »Nee, sowas dauert. Finanzierung, Entwicklung, dies, das. Ich solle meine Mails checken. Er schicke mir gleich die Szenen rüber. Eine schöne Rolle. Streng vertraulich.« Es ist immer das Gleiche. Erst muss alles super schnell gehen und dann hört man nie wieder was. Mein letzter Drehtag ist über 2 Jahre her. Eine Werbung für Persil, in der ich high von zu viel Frauengold an strahlend weißer Wäsche schnüffeln musste. Ein Drehtag in 2,5 Jahren. Ich kriege eine Absage nach der anderen. Und es bringt auch nichts, wenn Frank mir aufzählt, welche Stars mal ganz unten waren, bevor sie es geschafft haben. Tellerwäschergeschichten funktionieren erst in der Retrospektive. Davor hält man besser seinen Mund und tut so, als hätte man alles im Griff. Ich gehe rüber in den Späti. Im hinteren Raum stehen alte Computer und volle Aschenbecher. Die meisten kommen her, um Geld über Western Union zu überweisen oder Unterlagen fürs Jobcenter auszudrucken. Der Laden gehört 2 Brüdern und hat 24 Stunden geöffnet. Auch an Weihnachten und am Zuckerfest. Ich setze mich an den hintersten Rechner gleich neben der Toilette und drucke die Szenen aus. Das gebleichte Papier riecht nach Chlor wie in einer Schwimmhalle. Ich bezahle die Kopien. Der jüngere der Brüder legt für Kali eine Gummischlange obendrauf und sagt, ich solle beim Casting fragen, ob sie nicht noch eine Rolle für ihn haben. Er könne alles spielen. Kanacke, Kartoffel, egal was. Und grinst, du kannst dann immer umsonst kopieren. Draußen bringen sich schwere Wolken in Stellung und plustern sich vor der Sonne zu Atompilzen auf. Das Gewitter ist schon ganz nah. Eileens Mama ist mit offenem Mund auf dem Campingstuhl eingeschlafen. Der Wind wirbelt den Müll auf, weiße Plastiktüten fliegen durch die Luft. Es zieht durch den Hof, als möchte mir der Wind die Blätter aus den Händen reißen. Kali und Eileen kommen auf mich zugerannt. Die anderen Kinder flattern wie Tauben in alle Himmelsrichtungen. Eileens Mama bringt sich mit dem Stuhl über dem Kopf in Sicherheit. Und in dem Moment kracht und donnert es, irgendwo schlägt ein Blitz ein. Das Hochhaus torkelt wie angeschossen, Blumentöpfe fallen von oben in den Hof, Türen knallen und im Nachbarhaus geht das Licht aus. Wir rennen hoch in unsere Wohnung, die wie ein Baumhaus in den Ästen hängt und Kali geduldig in den Schlaf wiegt. Das Papier ist klamm, aufgequollen vom vielen Text, und die Seiten wellen sich unter dem neongelben Leuchtmarker. Ich streiche alles an, jedes Wort, jedes Leerzeichen. Ich solle den Text über Nacht in mich reinprügeln und beim Vorsprechen alle an die Wand klatschen, hat Frank gesagt. Er nennt mich einen Rohdiamanten. Er hat immer an mich geglaubt. Und wenn er von mir spricht, erzählt er allen, ich sähe aus wie die junge Jane Birkin. 68er Ausstrahlung. Lang und dünn, mit hohen Wangenknochen und den Stirnfransen in den Augen. Ich darf ihn nicht enttäuschen. Das Vorsprechen ist am anderen Ende der Stadt, am Viktoria-Luise-Platz. Schöneberger Altbau mit hohen Decken, Stuck und geöltem Fischgrätenparkett. Alles unter Denkmalschutz. Sie casten schon den ganzen Tag. Die Luft ist verbraucht. Niemand nimmt mich wahr. Bis jetzt sei noch nichts dabei gewesen, sagt der Regisseur gelangweilt. Er brauche 2 Minuten, um zu wissen, ob jemand die Richtige sei. 2 Minuten und keine Shakespeare-Monologe. Die Produzentin Undine Beulwitz sitzt rauchend daneben und unterhält sich mit der Casterin über den zeitkritischen Gehalt und die gesellschaftliche Relevanz von diesem und jenem. Sie ist die Einzige, die hier rauchen darf. Ich frage sie nach einer Kippe. Stille. Undine Beulwitz hebt den Blick und schaut mich zum ersten Mal an. Das ist meine Chance. Ich stelle mich vor. Name, Wohnort, Alter, zeige mein Profil und meine Hände, erst die Innenflächen und dann die abgekauten Fingernägel. Der Regisseur unterbricht mich. Das sei hier kein Werbecasting. Meine Hände interessieren ihn nicht. er suche nur nach der Richtigen. Ich solle erst mal vor der Tür in die Emotion kommen und wenn ich soweit sei, ihnen etwas anbieten. Und ach, sagte er hinterher, vergiss bitte den Text. Er brauche jetzt etwas Frisches. Er könne den Text nicht mehr hören. Ich habe keine Ahnung, was er will. Schlechte Schauspieler würden jetzt anfangen zu diskutieren, nochmal nachfragen und so. Ich würde auch gerne nochmal nachfragen. Aber ich mache es nicht. Wenn man auf dem 10-Meter-Turm steht, muss man springen. Springen oder wie ein Idiot rückwärts wieder runterklettern. Bloß nicht runterschauen. Ich würde am liebsten abhauen. 2 Schritte bis zum Abgrund. Ich strecke die Füße durch, presse die Arme an den Körper, spanne alles an und zähle auf 3. Und auf 3 gehe ich rein. Und während ich falle, sage ich zu mir, bis hierher lief's noch ganz gut, bis hierher lief's noch ganz gut, bis hierher lief's noch ganz gut. Aber wichtig ist nicht der Fall, sondern die Landung. Das Wasser fängt mich auf. Ich berühre mit den Füßen den Boden. Das Licht verliert in der Tiefe seine Farben. Ich sehe nichts mehr. Ich vergesse die Leute im Raum. Das Wasser trägt mich, schwenkt mich vor und zurück und schleudert mich immer wieder an den Sandstrand. Er hat gesagt, er wolle etwas Frisches. Emotionen, keine Shakespeare-Monologe. Meine Stimme bricht. Ich stürze mich zurück ins Meer und verschwinde in den Wellen. Überall Wasser, nur Wasser. Viel zu viel schweres Wasser, schwarz und zäh wie Kindspech. Das Meer hat eigene Regeln. Man wird von einer Welle gepackt und taucht irgendwo im Nichts wieder auf. Ich lasse mich treiben. Das Meer drückt mich runter und dann wieder rauf, wie ein grober Liebhaber. Bis es mich an den Strand spült und ich erschöpft auf dem sandfarbenen Parkett liegen bleibe. Nach 2 Minuten hat der Regisseur genug gesehen. Kein Lächeln, kein Danke, nichts. Ich stehe auf und sammle meine Sachen ein. Ich brauche einen anderen Job, einen richtigen. Ich bin zu alt für so eine Scheiße. Aus dem Bäcker in unserer Straße wurde während des Lockdowns eine Teststation. Ugur sagt, er habe lange genug kleine Brötchen gebacken. Es heißt, er habe ausgesorgt. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Ich habe vor Corona bei ihm ausgeholfen, Aufbackbrötchen und Lottoscheine verkauft. Minijob auf 450-Euro-Basis. Den Rest schwarz auf die Hand und immer schön lächeln und immer scheißfreundlich sein. Mir hat das nie etwas ausgemacht. Ich kann alles machen, auch putzen und so. Ist ja nicht für immer. Hauptsache flexibel und um die Ecke. Mit Kind ändern sich die Prioritäten und wenn man nicht aufpasst, verliert man jeglichen Anspruch an sich selbst. Wir sitzen im Schatten der Hochhäuser und trinken Kaffee, während die Mädchen auf dem Wäschegerüst klettern. Und ich höre mir den ganzen Tag an, wie alle immer noch darüber reden, wer alles auf einmal systemrelevant wurde und wer nicht, wer in die Kita durfte und wer zu Hause bleiben musste. Aileens Mama zieht an ihrer Zigarette und sagt, an die Muttis hat wieder keiner gedacht. Als Mutter könne man schauen, wo man bleibt. Kinder braucht ja keiner, lacht sie. Esther nickt. Die aus der dritten grüße nicht mal mehr, seit sie systemrelevant sei. Arbeitet bei Netto und glaubt, sie sei was Besseres. Kali und Aileen haben Hunger und schwirren wie aggressive Wespen um uns herum. Aileen ist für Kali sowas wie eine große Schwester. Sie trägt ihre Klamotten nach und beneidet sie um ihre Zahnlücke. Aileens Mama verteilt Milchbrötchen und Ming stillt links und rechts ihre Zwillinge. Jason und Jackie. Ming nennt beide nur JJ. Ich glaube, sie kann sie selbst nicht unterscheiden. Die Babys ziehen an ihren petroleumschwarzen Haaren, die so glatt sind, dass man sich darin spiegelt. Sie reißen ganze Büschel raus und Ming bleibt dabei ganz ruhig. Stress sei nicht gut für die Milch, sagt sie. Die Sonne brennt sich in die Hauswand. Die Leute flüchten um 12 in ihre dunklen Wohnungen mit den zugehängten Fenstern und kommen erst abends wieder raus. Die Mittagssonne war schon immer die gefährlichste. Ming fächert sich Luft zu. Die Mullwindel verrutscht und ihre milchigen Brüste glänzen in der Sonne. Sie muss hoch. Mittags braucht ihr Mann etwas Richtiges. Er kann nicht kochen, nicht einmal ein Spiegelei kriegt er hin und Windeln wechseln kann er auch nicht. Er wollte keine Zwillinge. Höchstens 1, habe er gesagt, aber sie habe ja nicht auf ihn gehört und jetzt müsse sie halt selber schauen, wie sie klarkomme. Kali hat Kopfschmerzen. Sonnenstich, sagt Eileens Mama und holt im Späti Eis gegen die Hitze. Der Zucker nimmt die Schmerzen und peitscht die Kinder durch den Hof. Mein Handy vibriert. Ich kenne die Nummer nicht. Es gibt Leute, die gehen nicht ans Handy, wenn sie die Nummer nicht kennen, als ob sie so wichtig wären. Wenn ich die Nummer nicht kenne, gehe ich erst recht ran. Könnte ja Hollywood sein, scherzt Eileens Mama. Ich drehe mich weg und tue so, als hätte ich sie nicht gehört. Am Telefon ist Frank. Er hat 1000 Handys, wie ein Dealer. Du hast sie rasiert, Mann, lacht er. Keine Ahnung, was du gemacht hast. Die lieben dich, du hast die Rolle. Ich bringe kein Wort raus. Meine Stimme ist weg. Eileens Mama fragt, was los sei. Ich würde wie ein abgestochenes Kalb glotzen. Wahrscheinlich hat sie recht. Die Luft flirrt. Meine Augen flackern. Frank sagt, ich solle mir schon mal eine Flasche Moët holen, aber mich nicht abschießen. Er brauche später sein Pferdchen im Bellmann. Die Bollwitz habe mich eingeladen. Ich brauche keinen Moët. Ich trinke Cola aus der 2-Liter-Flasche und schreie mein Glück durch den Hof. Mein Herz rast und die Motoren auf der Frankfurter bollern und knallen wie Champagnerkorken. Eileens Mama fragt, wer dran war. Und ich grinse. Hollywoods, du Arsch. Sollen die doch alle denken, was sie wollen. Glück lässt sich von Pisse im Treppenhaus nicht abschrecken. Glück findet von Zeit zu Zeit sogar in den 18. Stock. Eileens Mama steht verschwitzt in der Küche. Ich habe noch nie vom Kochen geschwitzt. Sie formt Bällchen aus Hackfleisch, Ei und Semmelbrösel und streicht sich mit dem Handrücken die Haare aus dem Gesicht. Rindfleisch, sagt sie. Kein Schwein. Bei ihr muss immer alles halal sein, ganz wichtig. Außer bei Donuts, da ist es ihr egal, ob sie in Schweinefett frittiert wurden oder nicht. Ich lasse meinen Zweitschlüssel bei ihr, falls sie was von drüben braucht, und bleibe nicht zu lange in ihrer Küche, denn ich weiß, wie man danach riecht. Kali und Eileen spielen mit Barbies und einem echten Prinzessinnenschloss. Eileens rosarotes Kinderzimmer ist bis unter die Decke mit Plastikschrott aus China vollgestopft. Sie kriegt von ihrer Mama alles, was sie will, damit nicht auffällt, dass sie nichts haben. Kali gibt mir einen Kuss und verspricht mir, auf Eileens Mama zu hören. Sie verspricht es hoch und heilig, hebt dabei die rechte Hand, als würde sie einen Eid ablegen und wirft im nächsten Moment Muffins aus dem 18. Stock. Von wegen, Prinzessin. Vor dem Haus mache ich mir eine Zigarette an und schmecke die Marlboro-Freiheit. Fast so wie früher, als noch alles möglich war, als zu Hause niemand auf mich wartete. Ich kam tagelang nicht nach Hause, ich war immer unterwegs, die ganze Torstraße kannte mich. Das Bellmann ist voll. Die Kellner tragen schwarze Atemschutzmasken von Alexander Wang und sehen aus wie aus einem dystopischen Film, in dem sie den Gästen ein mit Mikrochips ladiertes Jungbullenfilet an einem mit biochemischen Prozessen der Molekularküche gelierten Jus servieren. Der Tisch ist auf Beulwitz reserviert. Ich bin die Erste und werde umständlich an meinen Platz geführt. Die Polster sind aus safrangelbem Leder. Der schwere Teppich, die dunkle Tapete und der Kronleuchter erinnern an frühere Epochen. Hinter mir hängt ein barocker Spiegel, der aus jedem Investmentbanker einen Churchill macht, aus dem Raum ein Gemälde. 19. Jahrhundert, Salonmalerei, Ölfarben oder so. Auf meinem Schoß liegt meine Tasche wie eine Katze. Und es dauert nicht lange, bis ich freundlich darauf hingewiesen werde, dass Handys im Etablissement nicht erwünscht sind. Die Männer am Nebentisch schwärmen von den mit feinen Fettäderchen marmorierten Kobe-Steaks, angeblich die besten der Welt, und die Frauen tupfen sich mit den weißen Stoffservietten die Mundwinkel, essen Carpaccio und spülen mit Weißwein. Die Katze auf meinem Schoß knurrt. Ich habe Hunger und bestelle einen Gin Tonic. Safran-Gin, passend zu den Polstern. An der Bar aus dunklem Mahagoniholz sitzt ein Typ, unbeeindruckt und breitbeinig, als wäre er einer der Köche, der vor seiner Schicht noch schnell Koks vom Tresen zieht. Er sitzt schräg hinter mir. Er passt hier nicht rein. Er wirkt nicht so langweilig wie die anderen. Es gibt Leute, die können einem ins Gesicht schlagen und man spürt nichts. Und bei anderen spürt man selbst Blicke im Nacken. Er starrt mich an. Der ganze Raum muss es merken. Undine Beuwitz kommt irgendwann nach 9. Die Kellner prügeln sich um ihren Mantel und die Gäste drehen sich lautlos nach ihr um. Sie kommt lächelnd auf mich zu. Ich stehe auf und mache einen gottesfürchtigen Hofknicks. Ich habe noch nie jemanden so lange warten lassen. Wahrscheinlich, weil niemand so lange auf mich warten würde. Der Typ, der an der Bar saß, kommt an unseren Tisch. Ich kenne ihn vom Sehen. Er ist Schauspieler. Kein Wunder, habe ich seine Blicke gespürt. Schauspieler können sowas. Die üben den ganzen Tag Blicke vor dem Spiegel. Das ist Adam, sagt Undine Beuwitz. Adam Ezra. Er ist für die Hauptrolle besetzt. Sie lehnt sich nach hinten, kneift die Augen zusammen, schaut zu mir, dann zu ihm und sagt, sie brauche nicht mal mehr einen Screentest. Sie habe gleich gewusst, dass wir zusammen funktionieren. Sie bestellt katalanischen Amphorenwein. Adam sagt, Undine habe schon viel von mir erzählt und lässt dabei den Blick nicht von mir, als möchte er prüfen, ob es stimmt, was sie gesagt hat. Meine Knie fühlen sich an wie Butter, aber ich zeige nichts. Ich schaue zurück und tausche den letzten Schluck Gin Tonic gegen ein Glas Naturwein. Ungeschwefelt und ungeschönt. Undine Beuwitz schwenkt das Glas. Niemand trinke mehr glattpolierte Weine, heute gehe es um die Winzer. Junge Wilde, sagt sie, die in Steillagen Reben per Hand schneiden und die Branche revolutionieren. Die Kellner bringen Melonenkaviar auf gefalteten Salatblättern mit kandierten Walnüssen und zwischen den Gängen stehen alle draußen vor der Tür mit Weinglas und Zigarette und reden über Kunst, Film und Politik. Die Zigaretten sind Teil des Menüs, geschmacklich abgestimmt, wie kleine Amuse-Bouche. Auf der anderen Straßenseite läuft ein Typ am Stock hin und her wie ein Straßenhund. Würde man ihm ein trockenes Stück Brot rüberwerfen, würde er danach schnappen. Sein hungriger Blick bleibt an uns hängen. Er nimmt Fährte auf, schleppt sich über die Straße und kommt direkt auf uns zu. Er wirft sich auf den Boden wie eine Attraktion auf einem mittelalterlichen Jahrmarkt, die die Aufmerksamkeit der Menge auf sich zieht. Er windet sich auf den Pflastersteinen und hält die Hand wie einen pickenden Schnabel vor seinen Mund, Fingerkuppen am Daumen, als wären Pest und Cholera zurück. Die Frauen halten ihre Handtaschen fest und flüchten zurück an ihre Tische. Ich würde mich niemals vor dem Bellmann auf den Boden werfen. Ich würde lieber eine Woche nichts essen und nur noch kalt duschen, als mich hier bloßzustellen. Adam zieht einen knittrigen 50-Euro-Schein aus seiner Hosentasche, als ob der Typ wechseln könnte. Der Typ greift nach dem Schein und braucht auf einmal den Gehstock nicht mehr. Direkt Zeugin einer Spontanheilung, lache ich. Er kenne den, sagt Adam, der sei praktisch Stammgast.
Nina Reitmeier mit der ersten Folge des Romans 18. Stock von Sarah Gmür. Das Buch ist bei Hansa Blau erschienen, das Hörbuch im Argon Verlag. Diese Folge finden Sie im Internet bei uns und in unserer NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Der ukrainische Präsident Zelensky hat mit einem Vorstoß Bewegung in den Konflikt mit Russland gebracht. Er werde am Donnerstag in Istanbul auf den russischen Präsidenten Putin warten, um mit ihm persönlich über ein Ende des Krieges zu verhandeln. Die russische Regierung schweigt bislang zu der Ankündigung. Putin hatte aber am Wochenende selbst Gespräche in der türkischen Stadt vorgeschlagen. Der neue Bundesaußenminister Wadefuhl hat auf NDR Info gesagt, Putin müsse, wenn er es ernst meine, die Waffen schweigen. Lassen.
Die Ukrainer sind einen großen Schritt nach vorne gegangen und Präsident Zelensky hat gesagt, er ist zu bedingungslosen Verhandlungen bereit. Das ist ein großer Schritt für ein überfallenes Land. Und jetzt wird sich zeigen, ob Wladimir Putin auch dazu bereit ist, Frieden zu schließen, den ja alle sich wünschen. Ansonsten wird er damit rechnen müssen, dass es weitere Sanktionen gibt. Und er sollte diese Chance, den schrecklichen Krieg zu beenden,